Hallo und herzlich willkommen bei Abgehoben, der Hubschrauber-Podcast. Tim, schön, dass du wieder mit dabei bist.
Hallo Andreas, grüß dich, freut mich auch.
Ja, und wir haben heute ein spannendes Thema oder wieder mehrere spannende Themen mit dabei. Und das Erste, worüber reden möchten, ist das neue Helionics, Tim. Das neue Helionics, was das ist, das weiß der Tim ganz genau, sogar noch besser als ich. Da geht es nämlich um die H145. Die kann nämlich bald was richtig Tolles. Da sind wir völlig überflüssig dann demnächst.
Ja. Ja. Ja, also wirklich. Es ist eine erschreckende Entwicklung, eine sehr erschreckende Entwicklung, aber es ist halt auch ein super mega Gimmick. Und zwar Helionics, wer es nicht kennt, in unserem Glascockpit haben wir ja diverse Bildschirme und das, was als Software im Endeffekt dahinter liegt, was uns die ganzen Fluginformationen, die wir brauchen, bietet, nennt sich Helionics. Und dieses Helionics-System ist in der 145 groß geworden im Prinzip, da ist es an die breite Masse gekommen, aber jeder Hubschrauber von Airbus, der das H davor stehen hat, wie zum Beispiel die H135, hat auch ein Helionics-Cockpit, im Gegensatz zu der EC135, die noch das alte Cockpit hat. Von daher ist, glaube ich, der Hintergedanke, dass wenn man irgendwann einen Checkflug macht in diesen Mustern, einfach nur noch einen H-Checkflug, einen Helionics-Checkflug macht und dann im Prinzip alle Muster bedienen kann, die haben und braucht nur einen Checkflug, das als kleinen Ausflug. Aber das Wichtige jetzt, was wir haben, ist, wir haben ein Update. Und zwar ein Update, dass der Hubschrauber unter anderem dann selber starten und sogar wieder landen kann.
Jetzt werden sich wahrscheinlich einige kaputt lachen und sagen, das kann meine Drohne allein daheim auch schon. Warum kann das euer Hubschrauber nicht? Der für viele, viele Millionen mehr, sage ich jetzt mal, ja.
Ja, dafür sind sie ja nicht gebaut, ne? Also eine Drohne ist ja ein unbemanntes Fluggerät. Das ist so entwickelt worden, dass das selbstständig landen und starten kann. Aber ich weiß gar nicht, können Drohnen dann auch detektieren, hier kann ich landen, hier kann ich nicht landen? Oder habe ich da selber noch die Macht und kann... Oder muss der sagen, wo es geht und wo es nicht geht?
Ja, unterschiedlich. Also es gibt natürlich Drohnen, die schon so ein bisschen das können. Die haben Sensoren eingebaut und sehen, ach, da ist was drunter, da ist was daneben und so weiter. Und die erkennen zwar jetzt nicht, was das ist und wo das nächste ist, aber die weichen dann eben so lange aus, bis sie irgendwie was haben. Oder fallen dann spätestens, wenn die Batterie leer ist, vom Himmel. Oder landen halt trotzdem, egal was da ist, weil Batterie ist leer und dann kommt das Kommando runter. Also sehr begrenzt. Aber wie du schon sagtest vorhin, eine Drohne ist eine Drohne, da sitzt niemand drin. Und wenn jemand drin sitzt und das Programm einen Fehler macht, ist das natürlich was ganz anderes, als wenn niemand drin sitzt und die DJI-Drohne eben vom Himmel fällt.
Ja, und das passiert ja auch gar nicht so selten. Also auch bei uns bei der Polizei sehe ich immer wieder verunfallte Drohnen. Von daher, ich sehe Gott sei Dank sehr, 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 sehr selten verunfallte Hubschrauber. Bei uns, Gott sei Dank, solange ich bei uns fliege, noch nie. Und ja, jetzt hat Airbus die Version 10 von dem Helionics rausgebracht und wir werden zum ersten Mal den Automated Takeoff haben. Damit fängt es erstmal an.
Gibt es dann Verfahren, weil ich kenne dieses Helionics noch nicht so genau, also jedenfalls das 10er nicht, gibt es dann Verfahren, wie der abheben kann, verschiedene, oder kann der nur diesen klassischen Rückwärtsstart, nenne ich ihn jetzt einfach mal, oder nur nach vorne weg, der vorne weg?
Nee, dann der nach vorne gar nicht. Okay. Sondern es ist ausschließlich für das R-Toll-Verfahren, soweit ich weiß. Ob es das V-Toll-Verfahren, könnte ich mir vorstellen, das bedient es auch. Im Hintergrund ist, ich weiß nicht, welche, ihr habt ja eine echte D3, dann werdet ihr auch die Weitwinkelkamera verbaut haben am Heck, die man nicht bewegen kann, sondern die starre. Mhm. Mhm. Das ist zum Beispiel eine Voraussetzung für Automated Landing, meine ich. Aber im Moment ist das immer noch so alles gefährliches Halbwissen. So Airbus gibt so ganz langsam die Informationen raus, aber noch niemand hat diese Version 10, den ich kenne, noch niemand hat sie gesehen, noch niemand hat sie mal geflogen. Das ist eine spannende Entwicklung. Aber wir brauchen diese Kamera für das System, damit da dann quasi eingespeist werden kann, so per Fadenkreuz, da sollst du landen, das muss ich ihm noch sagen. Und dann spulte aber dieses rückwärtige Starten und Landen selbstständig ab.
Eine spannende Geschichte. Ich meine, außer Spielerei können wir es im Moment nicht nutzen, weil wir dürfen ja nur auf Sicht fliegen. Und auf Sicht können wir ja auch selber landen, da braucht man dann kein Automated Takeoff und Landing. Aber spannend würde das Thema natürlich, wenn man jetzt sagt, wir hätten ein Point-in-Space-Verfahren, wo der Hubschrauber selbstständig auf die Klinik anfliegt und das Wetter sogar noch so schlecht ist, dass er dann auch noch selbstständig landet. Weil dem ist ja wurscht
eigentlich. Ich glaube, das funktioniert ja nicht. Nee, ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, nee, weil du brauchst noch die visuelle Referenz. Also es geht nicht rein über GPS.
Ja.
Genau, du kannst es mit Sicherheit irgendwie programmieren. Du kannst den Hubschrauber ja auch rein theoretisch bis 3 Fuß irgendwo anfliegen lassen. Aber für dieses R-Toll-Verfahren und V-Toll-Verfahren, wo wir drüber reden, das heißt Rearward Takeoff and Landing oder halt Vertical Takeoff and Landing, also entsprechend senkrecht hoch oder schräg nach hinten, wie man das schon mal sieht. Und wie gesagt, da habe ich dann hinten die Kamera, die das Landefeld zeigt und da ist ein Zielkreuz drauf. Und dafür braucht der Hubschrauber immer noch diese visuelle Referenz.
Ja, ach so, weil das wäre natürlich eine spannende Geschichte. Ich darf ja Airbus hier nicht zu viele Tipps geben, sonst programmieren die das alles ein und dann ist der Pilot wirklich bald raus. Wenn man natürlich, wenn der Hubschrauber sich merken würde, ich stehe hier mittig auf dem Helipad oder kennst sogar die GPS-Koordinate, die mittige des Helipads, der geht dann raus im Nebel hoch, du siehst gar nichts mehr, angenommen du hast einen Triebwerksausfall, der weiß aber vom GPS her, hey, pass mal auf, 20 Meter vor dir und irgendwie 30 Meter unter dir ist die Mitte des Helipads und da bringt er die Maschine selbstständig wieder hin. Das wäre natürlich ein Kracher. Aber, ach, das erleben wir nicht mehr, Tim, bis das zugelassen ist, auch vom Luftfahrtbundesamt her, das, das wird dauern,
nee,
dass man das
nicht im Blindflug
machen kann.
Kann aber sein, dass es beim Start so ist.
Mhm.
Weil du brauchst nur, glaube ich, fürs Landen diese neue Kamera. Der Start ist, glaube ich, so generell möglich. Das kann sein, dass das dann über diese gesicherte GPS-Koordinate, weil der Hubschrauber ja weiß, wo er weggeht, wie du sagst, bloß wo er hingeht, das ist dann halt, da braucht er die visuelle Referenz. Ich glaube, so ist das. Aber wie gesagt, es ist alles noch so schwammig und nicht sicher. Ich habe jetzt nur die Voraussetzungen gelesen und ich finde mittlerweile die Voraussetzungen, weißt du, früher, wenn wir irgendwo ein Type-Rating gemacht haben oder irgendeine Berechtigung, da waren immer relativ viele Stunden, die man wirklich in dem Fluggerät fliegen musste.
Ja.
Und heutzutage ist es ja ganz oft so, dass das sehr viel durch Simulatoren abgebildet wird und man gar nicht mehr so viel real fliegt in solchen Type-Ratings etc.
Ja.
Und bei Airbus habe ich das Gefühl, da fliegt man gar nicht mehr, wenn man was Neues macht. Ich habe die Umschulung von D2 auf die D3 gemacht. Da haben die im Prinzip nur gesagt, naja, was du machen musst, ist, hier hast du das neue Flughandbuch, lies es dir durch, dann darfst du den Hubschrauber fliegen, ist mir egal. Und das Ding hat ein komplett neues Rotorsystem.
Praktisch das, was ein Testpilot auch macht. Dem drückst du nämlich auch ein Handbuch in die Hand. Hier, bitte fliegt das neue Gerät. Das ist ja so. Ja. Ach krass, das ist immer interessant. Ja, was ich meine, was die Maschine ja jetzt schon kann, ist ja schweben von alleine. Und du könntest dir auch sagen, pass mal auf, steig mal bitte auf 200 Fuß senkrecht hoch, ohne dass du irgendeine Referenz haben musst. Das kann sie von alleine. Das heißt, das ist natürlich ein tolles Verfahren. Ist aber nicht erlaubt, muss ich dazu sagen. Wenn man irgendwo auf einem, ja, an der Wache steht, die irgendwie, ich sag mal, in einem Tal liegt, wo halt Nebel ist, aber oben drüber ist überall schönes Wetter und in Bergen könnte man die Berge bedienen und dann woanders auf eine Klinik gehen, dass man halt senkrecht hochsteigt durch die Wolkendecke durch, die dann meistens gar nicht so dick ist, irgendwie nur ein paar Meter, aber dann wenigstens drüber ist und von da aus fliegen kann. Aber auch das funktioniert nicht, ja. Weil selbst da könnte man sich den GPS-Referenzpunkt in der Mitte des Helipads einprogrammieren, über die Wolkendecke gehen, senkrecht wieder runter. Macht ja alles der Hubschrauber, muss man keine Referenzen haben. Ist aber leider nicht erlaubt, ja. Das heißt, diese Maschinen, die können eigentlich viel, viel mehr, was wir rechtlich im Moment gar nicht ausprobieren können. Mhm. Aber, wie du schon sagst, das Thema Simulator wird ja immer größer. Das habe ich auch neulich im Hubschrauberforum erzählt, weil das sieht man an manchen EASA-Strecken oder in manchen Paragraphen, dass du mit einer Stunde Simulator 3 Stunden reales Fliegen ersetzen kann. Sehe ich persönlich jetzt nicht so, aber da läuft's hin und das habt ihr ja auch ganz stark gemerkt, dass ihr jetzt eure Checkflüge auf dem Simulator machen musst und dürft sie nicht mehr im Hubschrauber machen, ne?
Ja, aber das ist doch mit dieser 1-3-Regel, das kommt doch wieder, das war doch immer gesagt worden, Hubschrauber, Flugzeug, ein Hubschrauber 1 Stunde fliegen, 3 Stunden schrauben. Das kenne ich noch. Das war die 1-3-Regel, die mir aber beigebracht wurde.
Deswegen da hat einer falsch abgeschrieben und hat das jetzt einfach übernommen und gesagt, da machen wir aus 1 Stunde hier fliegen, 3 Stunden da. Ja, nee, genau. Es ist wirklich so.
Da hat irgendwas im Ohr aufgeschnappt.
Und da ist es, nee, es ist wirklich so, es steht in der SPH HEMS drin, da geht es um das Thema Nachtflugerfahrung. Wenn du nicht genügend Nachtflugstunden für die HEMS-Operation hast, dass du an einem Unfallort außerhalb von einer Klinik landen darfst, dann musst du nochmal Nachtflugzeit sammeln und die sagen halt, dann flieg 1 Stunde im Simulator und kriegst du 3 Stunden, dann zählt es so viel wie 3 Stunden nachts auf dem realen Luftfahrzeug. Und da muss ich halt sagen, wenn man nachts HEMS fliegst, das ist was ganz anderes als im Simulator, das ist eine Realität, viel, viel krasser, vor allem wenn das Wetter schlecht ist, ja. Aber gut,
ja.
Anderes Thema, ja.
Aber Das ist ja wirklich verrückt. Also fliegen die dann auch im Simulator Nacht oder sagen die einfach nur eine Simulatorstunde ersetzt 3 Stunden Nacht? Nee, auch im Simulator nachts.
Ja, genau, richtig. Du fliegst 3 Stunden, Entschuldigung, du fliegst 1 Stunde im Simulator nachts und dann würdest du 3 Stunden dafür als reale Nachtstunden anerkannt bekommen. Da geht es nämlich darum, dass unerfahrene Piloten schneller auf Nachtflugstunden kommen. Und genau da sehe ich dann die Krux wieder drin, wenn ich jetzt unerfahrene Piloten nehme, die schnell auf eine hohe Zahl von Nachtflugstunden kommen sollen, warum der Simulator dann besser ist als das reale Leben. Und das sagen die auch selbst, hey, in Realität, das ist eine ganz andere Hausnummer als im Simulator, ja. Weil da ist dann doch das echte Leben, ja. Aber das kennst du ja auch, wenn ihr mit dem Polizeihubschrauber nachts nochmal raus müsst.
Ja, ist auch nicht, also Sinn, wie du das sagst, ne? Nee, genau. Schlechtes Wetter nachts, das kannst du nur mit realer Erfahrung. Also da hilft es nicht, sich irgendwo reinzusetzen und ich zeig dir jetzt mal, wie sich das entwickeln könnte und so. Das Wetter draußen ist manchmal so verrückt und da muss man einfach einen Blick für entwickeln und ein Gespür für entwickeln. Das kann man mit dem Simulator einfach nicht so darstellen, wie sich das draußen dann darstellt.
Mhm. Das ist richtig. Und dann gab es ja, wenn wir eh schon bei dem Thema sind, Simulation und Real und neues Helionics und so weiter, dann gab es ja mal eine Frage, die hatten wir vorhin über Instagram, und zwar die Unterschiede der einzelnen Cockpits, ne? Das Glascockpit und das Uhrenladencockpit, nenne ich es jetzt einfach mal so. Da hast du was Tolles zu erzählt, weil du bist ja beides geflogen. Beides in der BK, kann man sozusagen sagen. Ja.
Genau, ich bin's im gleichen Hubschrauber im Prinzip geflogen.
Ja, und erzähl mal, was ist da der Unterschied? Was gefällt dir besser? Wo siehst du die Vor- und die Nachteile bei dem einen oder bei dem anderen?
Es ist natürlich eine Entwicklung. Airbus macht unwahrscheinlich viel, um den Piloten zu entlasten. Das ist unwahrscheinlich toll, dass wenn man so ein Glascockpit hat, das sind ja nichts anderes als eine 145 drei Bildschirme, auf denen ich mir immer die wichtigsten Flugdisplays anzeigen lassen kann, indem ich Parameter vom Triebwerk, vom Getriebe abfordern kann, etc. Und ich habe halt Displays, die ich immer wieder anders belegen kann. Also ich habe quasi mehrere Ebenen auf einem Gerät. Und deswegen ist es übersichtlicher, cleaner und der Pilot kriegt immer das angezeigt, was er gerade nur braucht und kann sich darauf konzentrieren. Und wenn irgendwas aus dem Ruder läuft, dann ist der Hubschrauber sogar so schlau, dieses Helionics-System, dass das automatisch aufploppt und einem das angezeigt wird. Das ist das eine. Und in der alten digital-analogen BK ist es natürlich so, da ist einfach jedes Parameter durch ein Instrument abgebildet. Und ich bin als Pilot in der Pflicht, mir immer alles anzugucken und wieder drüber zu gehen und natürlich auch immer mal wieder mit den Augen drinnen zu sein im Hubschrauber, um zu gucken, ob die Anzeigen alle noch so stimmen. Weil da meckert nichts im Hubschrauber, wenn eine Anzeige mal nicht so ganz optimal ist. Wenn ich keinen Öldruck mehr im Triebwerk habe, dann kriege ich natürlich auch eine Warnung, aber dann ist ein bisschen spät. Und das ist halt der größte Unterschied. Früher hört sich so an, als wäre das 50 Jahre her. Das ist ja gar nicht so lange her. Und früher war es einfach so, da war ich als Pilot noch viel mehr gefordert. Da musste ich viel mehr Systemkenntnis haben. Da musste ich noch viel mehr selber arbeiten, was mir jetzt mittlerweile viel abgenommen wird, was das Ganze sicherer macht. Aber so ein bisschen Nostalgie, so ein bisschen Wehmut ist dabei, weil ich das Gefühl habe, dass früher die Piloten schon so ein bisschen mehr sich mit dem Hubschrauber identifiziert haben und so ein bisschen mehr mit ihm gemacht haben. Das ist jetzt so ein bisschen klinisch geworden.
Du hast ja auch keine Chance mehr wirklich da jetzt. Ich meine, guck dir die H145 mal jetzt an. Wie willst du denn da, wenn der Sensor nicht geht, dann geht er nicht. Ja, dann kannst du nicht nach hinten gehen und mal dran klopfen und sagen, hey, jetzt funktionier wieder, weil der Computer einfach sagt, nee, ist nicht, ja. Da hast du eigentlich keine Chancen mehr, viel zu machen. Und wenn ich dann an die Zeit zurückdenke, wobei ich Dauphin fliege ich ja immer noch mit vielen Uhren, aber die auch selbst, die hat ja schon Glasbildschirme drin, aber so die Bo 105 und so weiter oder der Jet Ranger, ja hey, dann guckst du halt mal nach, wo ist denn das Problem überhaupt? Aber wie du schon sagst, ne, du musst natürlich aktiv deine Uhren, deine ganzen Zeiger scannen, die da alle drin sind und schauen, ist der jetzt am Rand vom Grünen, ist der im gelben Bereich schon drin? Ist natürlich auch alles eine Gewöhnungssache, alles auf dem Display zu sehen, wenn du vorher ganz viele Uhren oder eher gesagt ganz viele Anzeigen gewohnt bist, weil dein Auge wusste ja vorher, wo muss es hingucken, um welchen Parameter bei welcher Anzeige zu finden. Und jetzt hast du es komprimiert auf dem Bildschirm und bist erstmal am Anfang, ich weiß noch, meine erste Stunde in der H145 völlig überfordert. So, warte mal, da ist Geschwindigkeit, da ist das, wo musst du eigentlich hingucken? Du musst dich dran gewöhnen, wo du an welcher Stelle auf dem Bildschirm welche Information kriegst. Auf dieser einen Seite, ja, die dann da eben ist, ja. Oder auch jetzt steigt nicht mehr irgendwie ein Zeiger an mit der Geschwindigkeit, wo du gewohnt bist, wie schnell dieser Zeiger sich bewegt, um diese Geschwindigkeit zu erreichen beim bestimmten Vorwärtsfahrtwinkel, den der Hubschrauber hat. Nee, jetzt läuft die Geschwindigkeit an so einem, wie an so einem Band vorbei, von unten nach oben sozusagen. Das ist also auch wieder gewöhnungsbedürftig, wenn ich also den Hubschrauber schneller oder langsamer mache, in welche Richtung läuft denn das jetzt und wie schnell, und da muss man sich erstmal dran gewöhnen an die ganze Geschichte. Und viele ältere Piloten sagen auch, hey, und ich kann es absolut nachvollziehen, die sagen, ich traue dieser Zeit hinterher, dass da nicht mehr so viele Anzeigen drin sind, weil man aus dem Augenwinkel schon gesehen hat, wie der Zeiger steht, und damit war das für einen klar. Aber der Vorteil vom digitalen Cockpit ist einfach, in dem Moment, wenn wirklich so ein Ding aus dem Ruder läuft, schon lange vorher, kriegt man das irgendwie farbig markiert oder weiß ich nicht was oder hin und her. Das ist natürlich dann auch wieder ein großer Vorteil, ne? Der Nachteil ist, es wird halt alles sensorisch überprüft, und dann stimmt man die Luftfeuchtigkeit bei einem Kabel nicht, und dann sagt der Hubschrauber, nein, ich flieg nicht mehr.
Ja, ne, früher, wie du gesagt hast, früher hat man mal so drauf geklopft, und hat einer gesagt, hier, guck mal, der Öldruck, der ist aber ganz schön niedrig. Dann hast du auf das Schauglas geklopft und dann ging der wieder ein bisschen hoch und da war wieder alles in Ordnung. So sind die meisten Sachen durch die Piloten repariert worden, durch diese Ungenauigkeit der Federn. Heutzutage ist es, als würdest du so eine Hotline anrufen, wenn du Probleme mit deinem Laptop oder deinem Fernseher oder so hast. Und die erste Frage ist immer, haben sie schon mal an und wieder aus und wieder angemacht? Und genauso ist es ja bei uns auch, ne? Also es ist so oft, es sind Windows-Rechner in den Dingern. Und es ist einfach immer wieder das Gleiche. Du machst die Karre an und dann ist irgendein Rechner nicht richtig hochgefahren. Du kriegst irgendwelche Anzeigen. Ja, alles klar. Batterie wieder aus. 30 Sekunden warten. Batterie wieder an. Ach, funktioniert alles.
Basiert das auf Windows?
Ich meine ja, das hat mir unsere Technik mal gesagt, aber ob das stimmt, ich glaube das jetzt einfach mal.
Ja, siehst du, weil ich hatte neulich bei mir unter einem Post, vorgestern war das, glaube ich, hatte ich nämlich gleich das drin, wir benutzen Windows bei euch fürs Navigationssystem. Aber hey, wir haben einen ganzen Computer an Bord und die meisten Programme laufen nur auf Windows und das kann noch mehr als das Navigationssystem. Aber ich wusste nicht, dass das in der H145 auch auf Windows basiert, also da haben wir es. Es wird nicht nur bei uns in Windows eingesetzt, sondern es ist halt überall. Ja, es ist halt überall. Und die iPads sind dafür von Apple.
Ja, genau. Deswegen funktioniert das auch so super.
Ja, das iPad, nicht der Hubschrauber.
Ja.
Ja, siehst du mal. Cool. Dann hatten wir, nee, aber hast du dazu noch was zu dem Helionix? Hast du nichts mehr, ne? Außer, dass er, dass du weißt.
Ich kann halt nur noch sagen, ich muss mich jetzt ja damit auseinandersetzen, weil wir dieses Upgrade irgendwann jetzt kriegen werden, inwiefern wir unsere Piloten dann schulen müssen. Und da sagt Airbus wieder, lies es dir einfach durch, aber wenn du diesen Automated Takeoff nutzen willst, dann musst du geschult werden. Und danach musst du sogar ein Partial Proficiency Check machen mit den Piloten. Und da müssen sie nachweisen, dass sie das verstanden haben. Also da ist dann wieder anscheinend irgendwas, wo die sagen, das ist jetzt nicht mehr so easy, da müsst ihr schulen und auch überprüfen, dass die Leute das verstanden haben und dann irgendwie nachweisen. Schreiben sie bei sich ins OSD rein. Aber wer die TAIs schult, das steht dann irgendwo drin. Also die Teilbereich-Instruktoren, dass wir das weitergeben können.
Klar, die machen natürlich bei Airbus für 30.000 Euro einen 2-Tages-Kurs, ist doch ganz klar.
Da bin ich mal gespannt. Oder ob die einfach sagen, TAIs wissen, wie es geht.
Halbgötter, ja genau, richtig. Tim, was ist denn ein OSD?
Ach so, ja, OSD. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, für was es genau steht gerade. Kennst du die Abkürzung? Weißt du, wie sie ausgesprochen ist?
Ich hab's auch nicht im Kopf. Nee, aber was steht denn da drin? Vielleicht kannst du das erklären.
Das ist vom Hersteller herausgegeben, wenn sie irgendwas haben, wenn sie irgendwas ändern an Verfahren, wenn es Neuerungen im Handbuch gibt, dann sind das so Handlungsanweisungen, wo der Hersteller sagt, wenn ihr das jetzt so und so nutzen wollt, dann müsst ihr das und das dafür machen. Also im Prinzip ist es sowas wie also dieses Flughandbuch, was man mit dem Hubschrauber ausgeliefert kriegt, das lebt. Da kriegt man ständig irgendwelche Neuerungen und wenn sich da etwas Größeres ändert und man muss einfach da eine Schulungsmaßnahme oder ähnliches machen, dann steht da genau drin, wie das vonstatten zu gehen hat. Wenn man zum Beispiel von einer BK auf eine EC-145 geht, steht auch in so einem OSD drin, welchen Umfang die Schulung haben muss, weil ich natürlich eine Grundkenntnis von dem Hubschrauber habe, weil es dasselbe Modell ist, aber halt mit ein paar Neuerungen. Und dann steht da einfach drin, keine Ahnung, wer das Rating auf der WK-Karte, braucht 2 Stunden und dann darf der die 145 fliegen.
Mhm. Ich habe es nochmal schnell nachgeguckt, weil ich kann es mir nie merken. Operational Suitability Data. So.
Ja, schön.
Siehst du mal. Ganz genau, schön. Aber Tim hat das gut erklärt. Ganz genau so ist es. Das ist OSD ist wirklich sehr, sehr wichtig. Schlägt dann hier und da auch öfter mal das Luftrecht, weil der Hersteller einfach die Vorgabe hat oder Vorgabe macht, so muss es gemacht werden und so ist es dann auch drin. Ja, aber spannend zu wissen, dass dann auch ein extra Checkflug dafür notwendig ist, weil dann wird es ja doch irgendwie ein bisschen komplizierter sein oder vielleicht doch das ein oder andere geben, wo man sehr viel Wert oder Acht drauf geben muss, damit da nichts schief läuft bei der ganzen Geschichte oder was man vielleicht falsch machen kann.
Ja, genau. Es ist halt, der Hubschrauber wird da bis zu dem Boden automatisch gesteuert, ne? Und das ist ja das, was es bisher so noch nicht gab. Das ist bisher ja zulassungstechnisch noch nie. Genau. Zulassungstechnisch haben sie es noch nie geschafft und jetzt haben sie es anscheinend geschafft oder ja offensichtlich geschafft, dass der Hubschrauber selbstständig landen darf. Aber da ist dann natürlich wieder eine kleine Hürde eingeschoben worden, dass man dafür nochmal eine spezielle Schulung braucht.
Ich kenne einen tollen schrägen Hang. Da können wir das mal ausprobieren, ob das dann wirklich funktioniert, wenn es draufgespielt ist. Ob das auch am Schräghang geht, bis wie viel Grad. Mal schauen.
Und dann kommt du hast ja Glück, du fliegst ja nur... Du fliegst ja nur die D3. Die D3 ist ja gar nicht so anfällig, was Hanglandungen angeht. Die D2 war da, ich kann das Wort nur so benutzen, extrem fickerig. Also ja? Da bist du super schnell, super, super schnell im gelben Bereich gewesen. Und da musstest du sehr aufpassen. Also da war auch Hanglandungen, war so sehr ungeliebt, die auszubilden. Sehr aufwendig, sehr vorsichtig musste man da sein. Da hat man sehr schnell einen sehr hohen Schaden produziert, wenn man nicht aufgepasst hat.
Ja, du sagst gerade gelber Bereich. Du meinst wahrscheinlich den Mastmoment damit, richtig?
Ja, genau, ja.
Ja, genau, richtig. Für alle, die das Wort noch nicht so weit kennen, der Mastmoment ist praktisch der Moment, der gemessen wird, wie stark sich der Hauptrotormast biegt. Der darf sich nämlich nur einen bestimmten Moment, also ein bestimmtes Stückchen biegen, minimal. Und in dem Moment, wo ich den Hubschrauber natürlich schräg absetze, will ich ja, dass die Kufe so ein bisschen an den Hang gedrückt wird und ich drücke den Stick ein bisschen nach rechts. Gleichzeitig kippt der Hubschrauber aber links runter, weil ich muss ihn ja irgendwie absetzen, steuere mit dem Stick also wieder mit rechts dagegen und dadurch kommt eben eine Kraft auf den Mast. Und man darf den nicht zu sehr verbiegen. Das hört sich jetzt damit an, dass man den krumm macht, aber es ist wirklich nur ein ganz kleiner Bereich. Und wenn man das überschreitet, dieses Limit sozusagen, der ist erst gelb und dann rot, dann geht das Ding erstmal in die Wartung und dann wird's echt teuer. Ja? Und das ist schnell gemacht. Das ist gar nicht so, also das kann man beim Absetzen, auch bei der D3, kann man das durchaus hinkriegen. Also das ist kein Hexenwerk, das irgendwie, ne, da irgendwas zu machen, ja. Und ich weiß gar nicht, Tim, dürfen wir drüber reden? Wir hatten doch beide schon mal so einen Fall, ja, da dürfen wir sicherlich drüber reden. Weil es war ja kein Pilotenfehler, sondern es war ein Computerfehler. Ja, auch schon mal vorgekommen ist auf der H145, dass sie geflogen ist und dann macht's Bing und dann meldet das System, dass dieser Mastmoment überschritten worden ist. In dem Fall war das einfach so unfassbar viel und das im Flug, das kriegt man eigentlich gar nicht hin. Ich glaube, da muss man Looping fliegen oder zur Seite hauen, eine Rolle fliegen, keine Ahnung. Dann erschreckt man sich natürlich, weil man einfach sagt, verdammt, was ist jetzt hier gelaufen? Und dann darf man übrigens noch mit 20 Knoten weiterfliegen und sollte möglichst bald landen. Und dann wird's teuer.
Ja, das hatten wir damals auch. Wir haben es auch einfach mitten im Geradeausflug. Dann sagt auch so eine schöne Stimme noch, Mast Moment. Ja, und dann weiß man genau, es kann eigentlich nicht sein, weil in dieser Situation ist es absolut unwahrscheinlich, einen Mastmoment zu produzieren. Mhm. Dann geht man natürlich zur Landung, weil es ist trotzdem ein blödes Gefühl, wenn das da steht, auch wenn man sich zu 99,9% sicher ist, dass es eine Falschanzeige ist, ist immer ein doofes Gefühl, wenn da was ist. Und dann stellt man das Ding irgendwo ab und dann steht das Ding da auch erstmal. Weil da kann man 1000-mal sagen, das kann nicht sein, das muss eine Fehlanzeige sein. Da wird niemand, wir haben damals versucht, von Airbus eine Freigabe zu kriegen, zumindest eine Überführung zum nächsten technischen Betrieb zu machen. Keine Chance.
Gemacht, ja.
Hat sich keiner drauf eingelassen, weil wenn dann doch irgendwie dieser absolut unwahrscheinliche Fall sein sollte, dass da was ist und es passiert was, möchte da keiner die Verantwortung übernehmen. Kann ich auch verstehen.
Also von daher ist Mastmoment, ich kenne es nur von der Bo 105 und dann ist es mir jetzt da in der H145 wieder begegnet. Aber wenn du sagst, bei der D2 war es noch schlimmer, ja, da wäre ich ein Kandidat dann dafür gewesen. Gottes Willen. Wahnsinn. Aber wie habt ihr das denn dann gemacht bei der Wasserrettung? Wenn da einer an der Kufe hängt, steht. Nee, dann ist es nicht so schlimm. Nee, dann du, hast du ja, dann hängt
das ist nicht so Belastung. Schlimm.
Ja, ja.
Das ist eine ganz andere Belastung. Und du bist ja auch frei. Also die Kufe ist ja nirgendwo gefesselt, ne?
Ja.
Es war wirklich nur dann bei wirklich den Schräghandlandungen, wie du das erklärt hast, wenn man dann die Hauptrotorfläche so ein bisschen kippen muss und der Mast dadurch leicht gebogen wird, da waren viel, viel kleinere Margen bei der D2.
Vorhin, als wir noch live waren auf Instagram, da kam nämlich noch eine Frage drauf, die kann ich nochmal schnell erklären, weil die kriege ich wirklich sehr oft gestellt. Und dann sind wir nämlich jetzt mal wenn wir schon im Cockpit sind, mal kurz bei einem Piloten. Da ging es nämlich um das Thema, da weiß ich gar nicht, ob du das hast, aber du hast das sicherlich, Tim, ein Frozen RTPL VFA Credit.
Ja,
sehr schön. Sehr gut, wunderbar. Als ich meinen Schein gemacht habe, damals gab es das noch gar nicht. Also für die, die uns zuhören, was ist ein Frozen RTPL VFA Credit? Das hört sich wahnsinnig kompliziert an, ist aber gar nicht so schwierig. Und zwar, es gibt zwei Berufspilotenlizenzen. Die eine ist eine Commercial Pilot License und die andere eine Air Transport Pilot License. Und da hat sich das Luftrecht immer wieder was Neues einfallen lassen in den letzten Jahren. Früher gab es einen Berufspilotenschein, jetzt gab es eben seit langer Zeit diese zwei. Und oft wird man gefragt, ist es wichtig oder nicht wichtig? Und viele machen halt einfach aus Unwissenheit eher diesen CPL als den ATPL oder den Frozen ATPL, sage ich jetzt mal, weil man kriegt den nicht sofort. Und ich kann euch nur raten, wenn ihr die Chance habt, bei der Ausbildung das direkt mitzumachen, macht's mit, was ihr habt, habt ihr, das ist ganz wichtig. Es macht wirklich ein Dreiviertel Aktenordner aus. Mehr ist es nicht. Es ist ein Dreiviertel Aktenordner. Und wenn ihr 14 Aktenordner habt und packt ein Dreiviertel Aktenordner dazu, dann merkt man das gar nicht von der Menge her. Also wenn ihr die Chance habt, macht den ATPL VFA Frozen Credit gleich mit. Oder VFA Credit eher gesagt, nicht den Frozen Credit. Dann ist das Thema erledigt, weil wenn das dann so wie bei mir gab es es damals noch nicht und ich krieg's auch nicht anerkannt, dann müsst ihr die gesamte Berufspilotentheorie nochmal machen. Und wenn man dann sagt, mit 40 und Familie, also ich bin ja schon älter als 40, aber dann trotzdem mit 40 irgendwann sagt, ja, weil man mit 25 den Schein gemacht hat, jetzt musst du nochmal alles machen. Das ist kein Spaß. Das ist kein Spaß und man darf es nicht glauben, aber auch wenn man viel Erfahrung hat bis dahin gesammelt hat, es fällt einem schwer, diese Prüfung nochmal zu schreiben, weil man einfach genau weiß, was brauche ich in meinem Fliegerleben und was nicht und was muss ich da eigentlich alles schon wieder lernen, nur damit ich diese Prüfung befriedige, aber eben nicht das, was ich wirklich brauche. Und das ist dann doppelt so schwierig, weil vorher weiß man gar nicht, ob man es braucht oder nicht. Das macht die Sache vielleicht noch ein bisschen einfacher. Ja, also von daher, wenn ihr die Chance habt, macht's mit.
Allerdings muss man jetzt auch dazu sagen, wieder gefährliche Grauzone bei mir. Ich meine, der ATPL Frozen bzw. der ATPL Theorie Credit, den man da ja dann macht, der ist nur noch begrenzt gültig. Ich habe irgendwas im Kopf mit 7 Jahre.
Ja, genau, allerdings im Flächenbereich. Und zwar beim Hubschrauberbereich ist es nicht so. Da ist man davon befreit worden, weil man einfach sagt, du fängst ja im Hubschrauberbereich auf dem Single Engine, normalerweise im zivilen Bereich, aber auch bei euch. Nee, weil ihr fliegt relativ schnell Multicrew, ne? Also ihr fliegt ja eigentlich immer mit zwei Piloten direkt von Anfang an, ne? Siehst du, das ist nochmal was anderes. Aber im zivilen Bereich fängst du normalerweise immer auf Single Engine eigentlich an. Und bis du irgendwann mal in einem Zweimann-Cockpit landet, wenn du nicht direkt offshore anfängst oder in Afrika Rettung fliegst oder sowas, dann dauert es 10, 15 Jahre, vielleicht manchmal auch 20 Jahre, bis du überhaupt eine Chance hast, im Zweimann-Cockpit zu sitzen. Also da sitzen dann zwei Piloten im Cockpit, nicht mehr einer. Und man kann sich auch nicht einfach zwei Piloten ins Cockpit setzen und das dann beide aufschreiben, sondern es muss eine zugelassene Operation sein, in der man fliegt. Und dann kann man sich erst diese Multi-Pilot-Stunden aufschreiben. Und davon braucht man 350 Stück plus 1000 Stunden sowieso für den ATPL und kann dann erst die ATPL-Prüfung machen. Und da das beim Hubschrauber so lange dauert und normalerweise keiner in den 7 Jahren schafft, wenn man, wie gesagt, nicht an der Küste fliegt oder vielleicht bei euch, deswegen hat man gesagt, setzt man das aus.
Ja, und selbst du brauchst ja auch noch IR-Stunden, also Instrumentenstunden.
Genau.
Also es ist beim Hubschrauber wirklich gar nicht so einfach, an ATPL zu kommen.
Das stimmt, wobei du kannst ja ein VFA ATPL machen. Also du kannst den IA-ATPL machen und du kannst
einen VFA
ATPL machen. Einen gefuschten. So, und irgendwann ist die EASA mal auf die Idee gekommen, nachdem sie mit ganz viel Protesten zu tun hatten, weil einfach es gibt keine Piloten oder zu wenige Piloten, die das nämlich genau haben. Und das hat die EASA überhaupt nicht bedacht damals, als sie auf die Idee kam, dieses komische System einzuführen, dass sie dann vor einigen Jahren angefangen haben, zurückzurudern und gesagt haben, pass mal auf, also ihr könnt jetzt Multi-Crew im Hubschrauber mit zwei Piloten fliegen, der braucht keine Keiner braucht mehr ein ATPL haben. Es reicht, wenn beide ein CPL haben. Und der Operator legt fest, wie viel Multi-Crew-Zeit müssen die geflogen haben, damit einer von beiden mit einem CPL Captain ist. Das kommt übrigens aus der Flächenfliegerei. Das wurde nur beim Hubschrauber so lange dran festgehalten. Deswegen ist es jetzt auch mittlerweile möglich, in einem Zweimann-Cockpit zu zweit mit einem CPL zu fliegen. Es muss kein ATPLer oder ATPL-Captain mehr dabei sein. Und das macht das Leben leichter, weil man dadurch wieder weniger Personal braucht, die einfach das überhaupt schaffen, ja, dahin zu kommen. Und deswegen braucht man auch ein ATPL jetzt nur noch für Hubschrauber mit mehr als 19 Sitzplätzen. So. Werde ich wohl in meinem Leben nicht mehr fliegen.
Ist doch auch nicht erstrebenswert, oder?
Nee, also, doch, die Chinook würde ich gerne mal fliegen, die Chinook. Ich nehme alle Sitze raus.
Ich weiß auch, dass jetzt wieder der ein oder andere Hörer, der vielleicht auch mal eine CH-53 geflogen ist, Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Und ja, ich weiß.
Aber jeder hat so seine Lieblinge und wir sind, genau, richtig. Und wir sind eigentlich glücklich mit dem, was wir haben und von daher soll das mal alles so bleiben, wie es ist. Und jedem das Seine. Ne? Also die Großen mögen. Es ist ja auch gut, dass es Leute gibt, die großen Hubschrauber nur fliegen wollen. Und dass es auch welche gibt, die sagen, hey, ich bin auf dem Kleinen total happy. Das ist total wichtig, ja. Es ist auch gut, dass nicht alle Pilot werden wollen, sondern auch manche Technical Crewmember oder Arzt oder Operator bei euch. Sonst wird es ja auch schwierig mit dem Personal. Ne?
Weißt du, was mir gerade einfällt? Wir haben ja heute dann den 11.7. Ich bin morgen in Frankfurt im Simulator.
Nein.
Doch.
Das ist ja cool.
Ja, wir werden eingewiesen in dem Lufthansa-Simulator-Trainingszentrum. Die haben ja auch einen 145-Simulator da stehen. Da werden wir in Zukunft unsere Trainings machen.
Dann lade ich dich gerne ein. Ich bin nämlich am 11. und am 12. Auf dem Mittelhessen.
Ach, guck mal.
Ich habe Rettungsdienst in Reichelsheim. Also wenn dir auf dem Rückweg langweilig ist oder all deinen Kollegen, komm vorbei in der Hoffnung, dass ich da bin. Sagt mal Hallo, genau. Geh mal was essen. Ich weiß ja nicht, wie viel Zeit ihr da verplempern könnt. Ja,
ja, gucken wir mal. Ich glaube eher, das wird dann eine schnelle Rückreise an einem Freitagabend.
Vermute ich auch. Ihr wollt dann alle wieder heim. Ja, siehst du mal. Wie lange dauert denn die Einweisung dann bei euch?
Die haben 2 Stunden angesetzt. Nur im Simulator plus Geplänkel drumherum. Also wir sind 5 Stunden da.
Ach ja.
Du wirst ja dann auch eingewiesen, wie das da alles läuft. Dann auch, falls der Simulator Feuer fängt, wo sind hier die Notausgänge? Wie hat man zu evakuieren etc.? Das gehört ja alles dazu. Und mit allem drum und dran sind wir dann nach 5 Stunden beschäftigt.
Ja, siehst du, fragt man Compliance Monitoring Manager, was der überprüfen muss, damit der Simulator compliant ist, auf dem wir immer unsere Checkflüge machen. Ich muss auch immer gucken, sind alle Notausgänge da, gibt's einen Notausknopf, gibt's dies, gibt's genau das, was ihr jetzt lernt, ja. Das ist das Wichtige an der Geschichte.
Siehst ich find's viel interessanter, ob die da auch gutes Essen haben. Beim ADAC haben die ja immer so gutes Essen gehabt, aber die gehen ja jetzt nach Oberpfaffenhofen und bauen einen Hangar ab.
Ja, das stimmt. Also ADAC muss man sagen, die Bordküche nenne ich es jetzt mal vom Simulatorzentrum. Ja, aber ich bin niemand, der sich den Bauch vorher vollstopft und dann in den Simulator steigt, weil dann wird mir auch garantiert schlecht. Also von daher, ich bin sehr günstig in der Unterhaltung. Ist da nicht viel. Aber das muss man sagen.
Ich eigentlich auch nicht. Außer es gibt Donuts. Ich find's mega, wenn es da Donuts gibt. Ich liebe Donuts. Ja. Ja, okay, ich bin Polizist. Irgendein Klischee muss ich bedienen.
Dafür finde ich den Landeplatz in Marburg immer schön an der Klinik. Da gibt's nämlich manchmal Milchreis von Müller. Entschuldigung für die Werbung. Da freue ich mich dann immer drauf. Aber in letzter Zeit hat's ein bisschen nachgelassen. Ist ein bisschen leer, der Kühlschrank, ja. Oder die Müsli-Riegel in der Klinik in Gießen. Die sind auch immer sehr lecker. Die grünen. Ja.
Siehst du? So hat die jetzt kannst du auch ruhig Ballisto sagen.
Ja. Nee, es ist nicht Ballisto, es ist Corny, glaube ich.
Ah, okay.
Die Grünen, die sind lecker. Ja, siehst du mal. Also so hat jeder so seins. Und schade, dass der ADAC nach Oberpfaffenhofen geht, aber
ja,
das ist halt einfach das, was sie mit Airbus jetzt zusammen machen. Da was Neues an den Start bringen, ja. Aber da sind wir beim schönen Thema, weil das Thema, wenn wir eben beim Thema Simulator sind, und das hatten wir ja schon mal, da ging es um, als wir bei Loft Dynamics waren, oder eher gesagt bei Vertical Mission mit Loft Dynamics sozusagen, das Thema wird ja immer größer und ich bin gespannt, die nächsten paar Jahre, glaube ich, die werden sehr entscheidend werden, was sich in dem Bereich tut, dass man günstig sich einen super Simulator hinstellen kann, wo du sagst, komm, wir setzen uns jetzt mal eine Stunde rein, machen Checkflug oder üben irgendwas und es ist realistischer als in dem Großen. für 15 Millionen oder was weiß ich, ja.
Ach, 15 Millionen. Ich habe da noch ganz andere Summen gehört.
Ich habe keine Ahnung, das war jetzt einfach in den Raum gestellt. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe so ein Ding noch nicht gebaut.
Nee, ich glaube, da kannst du das Dreifache hinlegen. Dann hast du so einen Full-Flight-Simulator da stehen. Wahnsinn. Also doppelt so teuer wie ein Hubschrauber.
Ja, Wahnsinn.
Schon krass. Ja. Aber ich hier mit Loft Dynamics, ne, ich verfolge das ja sehr intensiv, weil die ja auch den 145er-Simulator rausbringen werden, sind da kurz vorm Release. Und jetzt habe ich gehört, sie haben ihre Heslo-Schulung genehmigt bekommen, anerkannt bekommen. Also sie dürfen jetzt offiziell Heslo auf dem Virtual Reality Simulator durchführen, auf der H125. Aber finde ich mega spannend. Heslo, wer es nicht weiß, das hat alles mit Außenlast zu tun. Das ist schon stark, dass man das jetzt mit dem Simulator machen kann, weil ich finde, das ist wirklich ein Thema, was relativ viele Gefahren birgt. Und wenn man das ganz neu macht und erstmal auf dem Simulator ein bisschen Erfahrung sammeln kann, finde ich das einen sehr, sehr guten Schritt in Richtung Safety.
Aber du hast das doch mal ausprobiert bei Vertical Mission. Du hast das doch mal gemacht mit der Außenlast. Wie war das denn? Weil du bist ja beim Firefighting, fliegst ja mit Außenlast. Wie war das denn im Vergleich? War das da auch schon so nah dran?
Ja, natürlich nicht. Also natürlich hast du da nicht noch mal die Lastverlagerung und so, die sind da auch ein bisschen dargestellt worden. Aber es ist natürlich nicht so wie Natur. Also irgendwo ist auch ein Virtual Reality Simulator natürlich limitiert. Aber ich muss dazu sagen, ich war auch irgendwie in der Beta-Version oder so. Die haben gesagt, die haben das noch deutlich, deutlich verbessert. Und ich kenne die Jungs sind fit und die bringen auch nur dann am Ende was raus, wo sie auch wirklich sagen, ja, das ist jetzt geil. Und ich glaube, das ist noch mal besser geworden. Ich fand es trotzdem, um in das Thema Außenlast eingeführt zu werden und so eine Grundschulung zu machen oder auch nur mal ein Training, ist das schon ein verdammt gutes Ding. Es ist wie immer, nichts ersetzt die Realität, aber es ist schon verdammt gut.
Ich bin jetzt in dem Thema auch nicht so tief drin. Damals war das ja so, da musstest du eine Ausbildung in der Sache machen. Jetzt legt es ja, glaube ich, der Betreiber fest. Aber wie gesagt, ich bin da nicht so tief gerade drin. Ich habe mich da nicht eingelesen jetzt vom Podcast. Und wie du schon sagst, wenn man dann einfach sagen kann, pass mal auf, wir fangen einfach mal damit an, dass du vielleicht eine Vorstellung kriegst. Ich weiß nicht, ob es dafür gut ist. Aber wenn das wirklich jetzt nochmal verbessert worden ist, dass man einfach sagt, komm, wir gehen mal hier 3 Stunden erstmal Simulator und dann fangen wir draußen an der Maschine an. Nur um schon mal, ne, mal so ein bisschen zu probieren, nicht so viel kaputt zu machen. Kann man ja auch viel kaputt machen dabei. Ne? Ist das vielleicht gar nicht mal so schlecht. Genau. Aber das passt ja in unsere Reihe. Der Simulator wird immer mehr zum Teil der Fliegerei werden, ja.
Ja, es wird der Tag kommen, da wird der Simulator den Döner ersetzen. Weiß nicht, ist kleiner, wer den Spruch noch kennt, als von damals war Stefan Raab, ne, TV Total. Es wird die Zeit kommen, da wird der Döner den Menschen ersetzen, hat mal einer gesagt. Ja, und jetzt kommt die Zeit, da wird der Simulator den Döner ersetzen, irgendwann. Tja. Also, wir werden es nicht verhindern können.
Nein, wir werden es nicht verhindern können. Aber das Gute ist, wir nehmen die Zeit, wo wir selber fliegen dürfen, noch mit, wo wir viel fliegen dürfen. Und die nächste Generation freut sich dann darüber, wenn sie es von außen fliegen darf und sich denkt, boah, ein Glück sitze ich da nicht drin bei dem Wetter. Ne? Das ist dann wieder eine andere Geschichte. Tim, wo kann man uns denn, wenn wir jetzt nämlich schon kurz vorm Ende vom Podcast sind, uns denn dieses Jahr noch treffen? Fällt dir da was ein?
Also dich offensichtlich in Reichelsheim, mich in Köln, aber ich glaube, uns zusammen trifft man im November ganz gut in Amsterdam an.
Richtig, da müssen wir noch mal kurz für Werbung machen. Da ist nämlich die European Rotors in Amsterdam. Und Tim und ich werden auf jeden Fall da sein. Das heißt, wer uns mal live sehen möchte, kann da gerne hinkommen. Und vor allen Dingen, wir machen auch einen Podcast von da, ne? Also wir überlegen noch, was wir alles von da machen. Aber ja.
Sagen wir so, wir haben sehr viele Ideen, sehr viele coole Ideen. Wir werden auch unterstützt von Protégés. Also man sieht da wohl Potenzial in uns und wir dürfen uns da so ein bisschen austoben. Und wenn das alles so wird, wie wir uns das vorstellen, wird das eine richtig coole Nummer. Ja, ich bin sehr gespannt. Also noch können wir nicht so wirklich spoilern, weil das alles wirklich noch sehr vage ist, wen wir da als Gast begrüßen dürfen etc. Aber wir werden auf jeden Fall podcasten. Das steht auf jeden Fall fest. Und wir werden auch auf Englisch podcasten. Ich habe das letztens mal irgendwann bei mir, glaube ich, in der Story gehabt. Das muss ich vielleicht mal klarstellen. Also wir werden unseren Podcast nicht auf Englisch umstellen, sondern wir werden auch mal auf Englisch einen Podcast machen, einfach damit wir auch eine größere Anzahl an Gästen und internationale Gäste begrüßen können, die auch sehr viele interessante Themen haben. Wir werden natürlich den Podcast, wie er hier besteht, wie ihr ihn kennt, alle 2 Wochen auf Deutsch veröffentlichen. Das bleibt so.
Ja, genau, richtig. Und aber es gibt natürlich auch spannende Gäste, die alle irgendwie kennen in der Hubschrauberfliegerei oder sehr viele, die einfach im Ausland nur mal wohnen, aber trotzdem mal interessant wären. Da werden wir das auf Deutsch nicht hinkriegen, mit denen zu sprechen. Es sei denn, wir müssen das dann irgendwann durch eine künstliche Intelligenz alles synchronisieren lassen. Aber wir wollen ja dann doch alles ein bisschen auf echt machen und keinen Simulator mit einbauen, sozusagen.
Ja.
Ja, also von daher.
Spannend.
Ja, kommt gerne vorbei auf die European Rotors vom 4. bis 7. November oder auch vom 5. bis 7. November, je nachdem, was man da eben besuchen möchte. Und da würden wir uns natürlich freuen. Und wo ihr uns dann findet, das erzählen wir euch dann irgendwann bei Zeiten daneben, wenn wir es ganz genau wissen, auf was wir denn da alles machen. Weil die Messe ist ja schon sehr vielfältig. Da wird ja viel geboten, da gibt es viele Bühnen. Da haben Tim und ich uns auch kennengelernt. Also von daher ist es eigentlich ein super Punkt zu sagen, hey cool, guck mal, 2 Jahre später. Sind es 2 Jahre später? Ja, es sind 2 Jahre später, ne?
Ja.
Wo es denn hingegangen ist, das ganze Thema mit unserem Podcast. Cool, Tim. Super. Und worauf ich mich auch sehr freue, das möchte ich gerne jetzt schon mal ein bisschen andeuten, ist der nächste Podcast. Ich glaube, der wird sehr interessant werden. Ich glaube, der wird sehr interessant werden, habe ich das Gefühl. Ohne was sagen zu wollen, der Tim weiß schon, worauf ich anspiele. Ich könnte es mir vorstellen, wir werden es dann auch in Bildern ausdrücken, warum der so interessant ist, aber ihr hört es ja dann sowieso. Also von daher hört gerne mal rein und vielleicht gibt es ja auch das ein oder andere Bild dazu. Es wird sehr spannend werden. Also ich bin wirklich gespannt. Toll. Cool, Tim.
Ich auch. Das wird eine coole Nummer. Also der Podcast, der ist ja immer cool, aber das Thema oder da, wo es sich drum drehen wird, das ist auf jeden Fall eine spannende Nummer, auf die ich mich schon lange freue und das wird witzig.
Cool. Toll, Tim. Ja, dann, ich freue mich drauf.
Ja.
Pass auf dich auf.
In diesem Sinne, ne? Wünschen wir allen da draußen einen wunderschönen Donnerstag. Habt einen guten Tag, habt eine gute Zeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen, was ihr gehört habt. Wir haben gerne Fragen, wie ihr das heute mal mitgekriegt habt. Wir werden das mit Instagram auch nochmal versuchen. Aber sonst, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns die immer gerne über unseren Instagram-Kanal schreiben. Dann werden wir die bearbeiten.
So machen wir das. Also dann, passt auf euch auf. Lieben Dank, Tim, für deine Zeit. Ich freue mich auf den nächsten Podcast mit dir und vor allen Dingen auf die Messe im November.
Jawohl. Macht's gut, Andi.
Du auch, ihr auch. Bis dann. Ciao.
Tschüss.